Also, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zum neuen Chumashiyar. Ja, wir haben, die Mishnah sagt, es gibt vier verschiedene Zeiten im Jahr, die als Rosh Hashanah, als Anfang des Jahres gelten. Es gibt den üblichen Rosh Hashanah, den kennen wir am 1. Tishrei. Es gibt den 1. Nisan, damit fangen wir die Monate zu zählen. Das ist auch der Tag, an dem der Stichtag für die Regierungsjahre eines Königs. Es gibt möglicherweise den 1. Elul oder den 1. Tishrei, um zu entscheiden, welche Schafe letztes Jahr und nächstes Jahr, also im vergangenen Jahr oder im kommenden Jahr geboren sind. Das ist für landwirtschaftliche Gesetze in Israel wichtig. Und es gibt den Tu Bishvat auch für die Bäume. Und jetzt können wir noch einen anderen Rosh Hashanah hinzufügen. Es gibt den Rosh Hashanah für die Parashot, ja. Das kennen wir alle, wir hatten es im Chatorah. Und wir fangen mit Bereshit an. 3 Jahren haben wir den Shiur, etwas mehr als 3 Jahren, die Parasha literarisch betrachtet gehabt. Und ich möchte versuchen, das jetzt ein bisschen anders zu machen. Es bleibt die Parasha. Aber diesmal wird, Literatur wird uns noch immer beschäftigen. Aber wir werden einen Versuch machen, um uns mit dem Text eines Kommentars, sondern mit dem Text des Bibelkommentars par excellence, Rashi, zu beschäftigen. Dazu möchte ich bemerken, ich glaube, dass das allererste jüdische Buch, das herausgekommen ist, und wenn es nicht das erste jüdische Buch ist, dann ist es eine von den 5 ersten, war der Kommentar von Rashi zur Torah. Also so was Bedeutendes. Torah mit Rashi. Ja. Und es hat viele Kommentare, also viele Autoren gegeben, die einen super Kommentar von Rashi geschrieben hatten. So bedeutend, dass viele Autoren eigentlich einen Kommentar geschrieben hat, den man nur lesen kann, wenn man Rashi auch kennt. Die reagieren auf Rashi, die kommentieren Rashi, die sind einverstanden, nicht einverstanden. Das zeigt, wie wichtig Rashi ist. Und soweit ist er, dass er, weil wir ja immer die Parasha literarisch betrachtet als Shiur-Titel hatten, es gibt ja diese Serie, die ich immer wieder erwähnt habe, gibt es ja ein Band davon von David Ramamika, macht dich das welches?
Nein,
nicht. Okay, ich habe es bei mir zu Hause beim Shiur letzte Woche gezeigt, diese etwa rosa, beige Bände, das ist so 1,5 Meter Bibelkommentar von einem Milieu, das ist ein Kommentar, der in unserer Zeit geschrieben wurde, stammt aus dem Milieu, kann man sagen, von Gush Etzion, Michlelet Herzog, das ist eine Ausbildungsstätte für Religionslehrer. Und mit ganz, ganz viel Tanach dort. Und die versuchen mit literarischen Methoden den Text des Tanach zu analysieren. Sie haben dann Joshua, Shoftim, Jeschaja und andere Bücher des Tanachs Bände herausgegeben. Und dann war ihr eigenes Kommentar dort. Jeweils ein Autor für das Band. Wenn es zu Chumash kam, dann haben sie auch sich nicht getraut, den Kommentar ohne Rashi zu drucken. Das ging nicht. Es gibt dort Rashi einzig auf dem Chumash. Rashi auf dem Chumash ist einfach enorm wichtig und wir wollen ihn entdecken. Ich habe deshalb auch Übersetzungen von Rabbiner Bamberger, der Rashi ins Deutsche übersetzt hat, zur Verfügung gestellt. Es gibt mittlerweile auch noch bessere Ausgaben, die werden wir anschaffen müssen, aber wir können schon anfangen. Die Torah fängt mit einem enigmatischen Vers an. Bereshit bara Elokim. Et ha-shamayim ve et ha-aretz. Vielleicht erinnern sich einige an einen Shiur, einen Talmud-Shiur, wo wir von der Geschichte, wie sie im Talmud Bavli, im babylonischen Talmud, erzählt wird, wie die Septuaginta, die griechische Übersetzung des Tanachs, verfasst wurde. Es gibt in unseren Quellen 4 verschiedene Versionen dieser Geschichte. Es gibt sie im Talmud Bavli, es gibt sie im Yerushalmi, es gibt sie in einem Werk, das in sogenannte Masechtot Ktanot. Das ist hinten in der Standardausgabe vom babylonischen Talmud sind es kleine Masechtot zu Themen, die nicht vom Talmud, von der Mishnah, von der Gemara abgedeckt sind. Und sie sind hinten im Band von Avodah Zarah gedruckt. Und es gibt auch in einem, ich glaube in Birke der Rabbi Eliezer, glaube ich, ist das. Allerdings, der Grundgedanke ist folgendes, Herrscher, der, nicht, der griechische Herrscher von, also es war nicht mehr Griechenland, von Ägypten, Ptolemäus, wollte eine perfekte Übersetzung des Tanachs, oder anfänglich wenigstens der Tora, der fünf Bücher der Tora, und er hat sie sich bestellen lassen. Und nach der Version in babylonischen Talmud hat er dafür, das ist, wir waren keine wohlwollende Teilnehmer, sondern es wurden 70 Weisen eingeladen. Sie wussten nicht wofür, sie wussten nicht, dass sie eine Gruppe sind. Und sie wurden auf einem Insel gelockt und dort haben sie sie plötzlich entdeckt, dass sie dort eine Aufgabe bekommen haben vom König. Sie sollten den Tanach übersetzen und sie haben den Tanach übersetzt, ein Wunder geschah. Und als sie den, also sie sollen die Tora übersetzen, die fünf Bücher Moschee, als sie das gemacht haben, dann gab es verschiedene Stellen, wo sie ahnten, dass dass eine wörtliche Übersetzung nicht gut sein wird. Sie könnte falsch verstanden werden. Und der babylonische Talmud zitiert 13, bringt 13 Stellen, wo sie dann den Text leicht geändert haben. Und eine von den Stellen ist unser erster Vers der Tora. Jetzt, ich möchte keinen Shiur jetzt zu dieser Geschichte der Septuaginta geben. Das ist ein Thema für sich. Wir beide haben uns also im Hintergrund einen Artikel gelesen, der, ich finde den Artikel zwar nicht respektvoll geschrieben, aber er hat viele interessante Informationen und man könnte zwischen dem Artikel und einige andere Quellen einen ganz interessanten Schuh zu diesem Thema geben. Das werden wir jetzt nicht machen. Uns geht nur diese eine Differenz an, die vom babylonischen Talmud vermerkt wird, dass sie hier was geändert haben. Sie hatten nämlich ein Problem mit der wörtlichen Übersetzung von Bereshit bara Elohim, am Anfang erschuf Gott. Warum? Weil ich auf Deutsch ein Wort hinzugefügt habe. Ich habe am gesagt. Das steht im hebräischen Text nicht, weil das Wort am in Deutsch nötig ist. In Hebräisch steht Bereshit. Ja, und ja, was ist das Problem? Die Frage, wenn ich werde es jetzt wörtlich überlesen. Anfang erschuf Gott. Heißt Gott erschuf den Anfang oder der Anfang erschuf Gott? Das ist das Problem. Und wir lachen so, weil wir wissen, dass das nicht sinnvoll ist zu sagen, der Anfang erschuf Gott. Wir leben Jahrhunderte nachdem, dass sich jüdische Philosophen damit sehr intensiv beschäftigt haben, um zu versuchen zu verstehen, was ist Gott? Oder was können wir zu Gott sagen? Weil ganz, ganz viel können wir bestimmt nicht sagen. Es gibt sehr viele Dinge, es geht jenseits unserer Vorstellungsmöglichkeiten. Aber einer der Dinge ist, Gott ist das eine Wesen, das nicht erschaffen wurde. Das ist in der Definition so. Aber das ist, weil wir strenge Monotheisten sind. Es gab andere Konfessionen. Die hatten andere Vorstellungen. Die hatten Vorstellungen von einem Dualismus zum Beispiel, wo es zwei Mächte gibt, die Gnostiker zum Beispiel. Es gab andere, die hatten eine Vielgötterei. Ja? Manches davon existiert bis heute in manchen Kulturen. Und deshalb machten sich die Weisen Sorgen und statt zu schreiben, Bereshit bara Elohim, übersetzten sie auf Griechisch und ich kenne nur einen Satz, im alten Griechisch. O Anthropos Politikon so an. Für die. Aber also ich kenne kein altes Griechisch, auch kein neues Griechisch. Obwohl es mir Spaß gemacht hat, wenn ich in Griechenland war, schon im Flugzeug, alleine im Flugzeug mit Ägäern, zu sehen, dass beim Ausgang Exodus steht. Und dann habe ich gelernt, es gibt auch nur sowas Isodus und ich erinnerte mich daran, dass ich einen Shiur gegeben hatte, wo ich eine Meinungsverschiedenheit, eine grundsätzliche Meinungsverschiedenheit zwischen Maimonides und Rav Saadia Gaon ausgelegt habe, ob die rabbinische, jetzt darf ich das nicht auf Deutsch sagen, weil sonst nehme ich eine Seite der Debatte, die rabbinische Auslegungen, also die Drashot, ob sie jetzt Exegese sind oder Eisegese, also herauslesen oder hereinlesen. Auch ein faszinierendes Thema. Aber wir bleiben hier bei Bereshit Bara Elokim, dann schreiben sie, Gott schuf den Anfang. Elokim Bara Bereshit. Was uns klar sein soll aus dieser Geschichte ist, dass dieser Satz nicht so einfach zu lesen ist. Versuchen wir mal. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Unter dem Wort Elohim, also unter Gott, gibt es so ein kleines Zeichen, das sieht so ein bisschen wie eine Kippa aus. Haben Sie das alle im hebräischen Text oder manche? Das ist so eine Note, eine musikalische Note, das heißt Etnachta. Und es erlaubt uns, den Satz in zwei zu teilen. Fast jeder Vers im ganzen Tanach hat so ein Zeichen, das ihn in zwei teilt. Und nie gibt es zwei solche Zeichen in einem Vers. Manchmal gibt es kurze Verse ohne diesen Zeichen. Und weil es so seltsam ist, weil es so selten vorkommt, dann soll es uns klar sein, dass Verse, die keine Etnachta haben, und auf unsere Aufmerksamkeit verlangen. Aber das ist auch nicht für heute. Mir interessiert aber dieses. Am Anfang erschuf Gott. Gehen wir jetzt schlafen für einen Moment. Himmel und Erde. Es ist so holprig. Und das ist ein kleines Problem. Ich habe zwei größere Probleme. Eine davon haben wir vor zwei Wochen am Schabbat besprochen. Vaharetz und die Erde haita tohu vavohu, war leer und öde. Vachoshech und finster alpnetom, auf das Anlitz, die Oberfläche der Tiefe. Der Tiefe von was? Es gibt noch keine Erde. Sie haben ein Problem hier. Veruach Elokim und der Geist Gottes, das haben wir besprochen. Einige von Ihnen waren dabei, als wir die Frage gestellt haben, was ist jetzt der Geist Gottes? Gott hat ja keinen Geist. Also wir haben einen Körper und einen Geist, eine Seele. Es ist sinnlos, vom Geist Gottes zu sprechen. Was heißt hier der Geist Gottes? Da haben wir gesagt, und der Geist, der von Gott erschaffen wurde, die Sammlung aller menschlichen Seele als eine mögliche Interpretation, als alle künftige Seelen. Aber das ist jetzt eine Nebensache. Veruach Elokim rachefet al pnei ha-mayim, und der Geist Gottes oder der Wind Gottes, das Gott bläst. Es ist ein Bild, wird hier geschaffen über das Wasser. Ups, war noch nicht erschaffen. Weil Yomer Elokim und der Allmächtige sagte, Yehi Or, es gebe Licht. Weil Yehi Or, und es gab Licht, es war Licht. Weil Yomer Elokim und der Allmächtige sah et Or, das Licht, Kitov, dass es gut ist. Weil Yavdel Elokim ben Or ben Achoshech, und er trennte zwischen dem Licht und dem Finsternis. Und der Allmächtige nannte das Licht Tag, und dem Finsternis Karalaila nannte er Nacht. Und es war Abend und Morgen ein Tag. Und der Allmächtige sagte, in dem Wasser gebe es eine Ausdehnung, wie Himavdil ben Maim la Maim, und es soll trennen zwischen Wasser und Wasser. Vayas Elokim et Rakia, und der Allmächtige machte die Ausdehnung, den Himmel. Vayavdil ben Maim asher mitachat la Rakia, und es trennte zwischen dem Wasser unter der Ausdehnung, uven Maim asher me'al la Rakia, und dem Wasser, das über die Ausdehnung ist, vayichen, und so wat. Und der liebe Gott nannte dieses Rakia, diese Ausdehnung, Himmel, weil hier Erev, weil hier Woker, und es war Abend und es war Morgen, ein zweiter Tag. Weil Yom Elokim, der Allmächtige, sagte, ich werde jetzt direkt überspringen, ich sage mal, was noch nicht erschaffen wurde, ist Sonne und Mond und so weiter. Und wir sprechen von Tag und Nacht, ja, Morgen und Abend, also wir haben eine ganze Menge Dinge hier, die schwer zu verstehen sind. Und wir wollen wenigstens eine, möglicherweise zwei dieser Fragen beantworten. Und das werden wir mit Hilfe vom Kommentar von Rashi tun. Also wer jetzt Rashi im Hebräischen Text sehen kann, ich lese jetzt nicht den ersten Absatz in Rashi, sondern zum ersten Vers gibt es einen zweiten Absatz. Wer Rashi nicht auf Hebräisch, sondern im deutschen Text sieht, soll das auch sehen können. Also wir sind beim ersten Vers, aber zweiter Absatz. Bereshit bara. Sagt Rashi, En hamikra haze omer ela dorsheni. Dieser Vers verlangt ausgelegt zu werden. Er schreit aus. Es ist so verzerrend, dass es unmöglich ist, ihn so unkommentiert zu lassen. Es ist klar vom Anfang an, also es gibt so Texte manchmal, wo man eine Erklärung eines Textes sieht und man sagt, naja, das ist sehr schön, aber das ist hineingelesen. Hier ist klar, dass der Quelltext, der Urtext uns zwingt, eine Interpretation zu suchen. Er kann sonst nicht gelesen werden. Und okay, dann zitiert er, ich überspringe jetzt zwei Zeilen, bei mir, bei anderen dürfte es drei Zeilen sein, was unsere Weisen da erklären, dass hier im Wort Reshit viele Gedanken erhalten sind, nicht Bereshit am Anfang, sondern Bishvil Reshit wegen des Dinges, wegen der Dinge, die Anfang heißen, wie Torah, das jüdische Volk und so weiter. Sehr interessant. Aber Rashi möchte uns auch sagen, dass wir den Text verstehen müssen. Also nicht nur Lehren daraus lehren, sondern den Text verstehen. Und deshalb sagt Rashi folgendes. Nehmen wir jetzt an, du möchtest den Text einfach auslegen. Kach. Erkläre ihn so. Bereshit Briat Shamaim Va'aretz, am Anfang der Erschaffung des Himmels und der Erde, Va'aretz Haita Tov Vavo. Also wir müssen das so lesen. Im ersten Vers. Bereshit. Die grammatische Form, die leichter wäre, wäre Bero, nicht Bara Bero. Ja? Als er erschuf. Ja? Am Anfang, als Gott erschuf. Am Anfang von Erschaffung von was? Wasser gab es schon. Rashi sagt es nicht, ich sage es ja. Wasser gab es schon. Am Anfang, als er sich entschied, um Himmel und Erde zu erschaffen. Und das bringt uns zu einem interessanten Punkt, der nicht von Rashi so erwähnt wird, aber der meines Erachtens wichtig ist. Dass die Tora nicht sagt, dass es nichts vorher gab. Ist das nicht interessant? Die Tora sagt umgekehrt. Es gab Maim. Es gab Ruach Elohim. Es gab Wasser, es gab diesen Geist Gottes, was es nur sein soll, oder dieser Wind. Es gab etwas vorher. Die Zeitrechnung, wenn ich das so nennen darf, fängt mit der Entscheidung an, Himmel und Erde zu erschaffen. Damit haben wir das Problem nicht ganz gelöst, weil wir kommen aus einem Modell, also nur holprig in einem anderen Modell. Wir dachten, alles wurde in 6 Tagen erschaffen. Plötzlich entdecken wir, dass es etwas vorher gab. Es gibt tatsächlich eine Quelle unserer Weisen, dass der liebe Gott Bone Umachriv Olamot war. Oder Bore Umachriv, ich glaube Bone Umachriv. Er hat Welten erschaffen und wieder zerstört und erschaffen und wieder zerstört. Und es gibt eine ganze Literatur, die sich damit auseinandersetzt, was das bedeuten soll. Kann man Überbleibsel aus einer früheren Welt finden oder nicht? Was war los mit den alten Welten? Was war das Problem mit den alten Welten, dass sie nicht geblieben sind? Alles tolle Fragen, die auch einen Shiur verdienen. Wir sind hier bei Rashi. Und deshalb möchte ich das Problem, dass Dinge noch vor Anfang der Erschaffung bereits erschaffen wurden, aufgreifen. Aber erstens sagt Rashi, dass wir das so lesen müssen. Am Anfang als der Erschaffung durch Gott vom Himmel und der Erde. Am Anfang war die Erde noch leer und rote. Hallo, woher kommt die Erde? Sie wird erst am dritten Tag, als wir sehen, und der Ewige sagt im 9. Vers, es sammeln sich zusammen die Wässer. Ich weiß, das ist kein Deutsch Wässer, aber Das ist Tamaim hier in Mehrzahl mit Absicht.
Ja, aber die Wasser ist
unter dem Himmel zu einem Ort. Und es werde sichtbar das trockene Land. Und es war so. Und der Allmächtige nannte das trockene Land Eretz, Erde. Und im Mikveh Amayim, die Sammlung des Wassers, nannte er Yamim, Sehen. Und der Allmächtige sah, dass es gut war. Und so weiter. Also man kann natürlich eine Antwort vorschlagen, dass die Erde an sich existierte, nur nicht sichtbar war, sie war vom Wasser verdeckt. Ich kann 101 verschiedene Vorschläge machen und einige gute Vorschläge wurden auch gemacht. Uns interessiert gerade jetzt, wie Rashi damit umgeht. Also, sagt dann Rashi, also am Anfang der Erschaffung des Himmels und der Erde, und die Erde war leer und ohne, und dunkel, und der Allmächtige sagte, es gebe Licht. Dann sagt Rashi, V'lo baha mikra lo rotzed rabria. Der Vers kommt uns nicht zu lehren, in welche Reihenfolge Dinge erschaffen wurden. Lomar she'elu kadmu, dass Himmel und Erde zuerst erschaffen wurden. Das stimmt nicht. Shimba lo rotkach, wenn das eigentlich der Plan wäre, dass der Vers, dass der die Tora uns hier die Reihenfolge, in welche die verschiedene Elementen der Schöpfung erschaffen wurden, in chronologisch auflistet. Erst wurde Himmel erschaffen und dann Erde. Das haben wir gerade gelesen. Ja? Am zweiten Tage trennte Gott zwischen dem Wasser über der Ausdehnung und dem Wasser unter der Ausdehnung. Und am dritten Tag erschien das trockene Land. Ja? Und dann sagt Rashi noch etwas. Das Wort Reshit ist ein Genitiv. Smuchin. She'ein lecha Reshit b'mikra she'nu davuk l'teval shachrav. Das Wort Reshit ist zwingend verbunden mit einem Wort, das nachher kommt. Sonst heißt es Barishona, nicht Reshit. Am Anfang von, am Anfang des. Das ist ein Beispiel eines Verses diesbezüglich im Buch Jeremiah. Reshit mamlachot, mamlachtu, am Anfang seiner Herrschaft. Reshit de gancha, der Anfang deiner, also die erste von deiner Getreide. Afkan, auch hier hat Omer, sagst du, Bereshit bara Elokim, heißt Bereshit bero. Am Anfang der Erschaffung. Am Anfang der Erschaffung. Bereshit am Anfang von. So, sehr gut. Und dann überspringe ich noch ein bisschen und ich komme zur Frage von Rashi. Sagt Rashi, aha, er spricht sich selbst an. Ja? Ich habe jetzt ein gutes Beweis gebracht, dass das Wort Reshit ein Genitiv ist. Es verlangt ein anderes Wort. Es kann nicht alleine leben. Und dann habe ich vorgeschlagen, deshalb, dass wir uns nicht einmal mit der Reihenfolge beschäftigen. Ich habe mich daran gestört, dass Erde vor, ja, dass eigentlich direkt Haaretz seit der Tohu wavohu, die Erde war leer und ohne. Wir haben noch nicht erzählt vom Himmel. Also die Reihenfolge gefällt ihm nicht. Deshalb sagt er nicht, die Reihenfolge ist wichtig. Sagt er vielleicht doch. Ja? Wie im Tomar, vielleicht wirst du sagen, Lehorot ba, er kommt zu lehren, She'elut chilanivru, dass allererst Himmel und Erde erschaffen wurde. Das war das Erste. Upirusho. Dann würde die Erklärung sein, Bereshit hakol, am Anfang von allem, ganz, ganz, ganz am Anfang, Barailu hat er diese erschaffen. Bereshit Barailu kim, am Anfang, als Gott erschuf er Et Hashemayim, Et Haaretz. Ja? Und es ist, Rashi belegt dann, dass im Tanach es so manchmal solche sehr kurze Verse gibt, wo ein Verb nur einmal statt zweimal steht und wo man das ausfüllen muss. Ist alles in Ordnung? Ja? Sagt Rashi, das ist doch möglich. Zudem antwortet Rashi imken. Das ist noch ein bisschen weiter. Tamea latzmecha, du sollst dich wundern. Sheramayim kadmu. Habe ich das erwähnt früher? Das Wasser. Das Wasser war zuerst. Es steht doch am Anfang, dass der Geist Gottes oder der Wind Gottes oder der Atem Gottes schwebte über das Wasser, war dein. Logila mikra briata maim. Matayata, wir haben noch nicht gelernt, wann Wasser erschaffen wurde. Alamadeta, das lehrt dir, shekadmo amaim laaretz. Wasser war vor Erde. Dann müsste es heißen, bereshit bara Elokim et amaim. Wenn die Reihenfolge, chronologische Reihenfolge stimmen soll, dann müsste es heißen, am Anfang erschuf Gott der Mächtige Wasser und Himmel und Erde. Etamaim, etashamaim, etaretz. Ich muss etashamaim, etaretz nicht streichen. Etamaim hätte dort sein müssen. Ja. Wod, weiterhin, shashamaim, meesh umimaim nivru. Himmel ist, das ist ein Wortspiel. Was ist Shamaim? Shamaim gibt Rashi zwei Interpretationen für das Wort für Himmel. Himmel heißt Shamaim, dort ist Wasser, eine Kontraktion, ein Portmanteau. Oder Esh Umaim, Feuer und Wasser. Ja, das ist eine Gemara in Masechet Chagiga. Also das heißt, Himmel war nicht eine war nicht das Erste, das erschaffen wurde. Rashi freut sich damit, nicht die Reihenfolge wird hier gelehrt. Dann entsteht eine Frage, die Rashi beantwortet, aber nicht hier. Ja, wenn es nicht die Reihenfolge ist, was denn? Und hier finde ich das sehr, sehr aufregend. Es gibt nämlich eine ganze Literatur, es gibt viele Auseinandersetzungen, wie zu versuchen, im Spannungsfeld zwischen Torah und Wissenschaft zu versuchen, die Entstehungsgeschichte des Universums auszulegen. Die Tora sagt ja, Gott erschuf alles in 6 Tage. Und es gibt wissenschaftliche Argumente, die wohl fundiert sind, die darauf hinweisen, dass wir vielleicht ein bisschen länger als 6 Tage. Also, wie soll man das auslegen? Und es gibt spannende Antworten. Ich muss ehrlich sagen, es gibt unterschiedliche Antworten, die spannend sind. Ich gebe jetzt nicht einen ganzen Shiur dazu, sondern zu Rashi. Ich möchte Rashi auslegen. Ich werde kurz erwähnen, aber es gibt unterschiedliche Auffassungen, die alle vernünftig sind. Nicht alle Auffassungen sind vernünftig, aber es gibt verschiedene vernünftige Auffassungen, sodass ich zur Schlussfolgerung gekommen bin, dass die Frage, wie genau diese Stellen auszulegen, die Frage, wie genau alles entstand, schlussendlich nicht eine wissenschaftliche, sondern eine philosophische Frage ist. Was meine ich damit? Es gibt gute Antworten, die sowohl der Wissenschaft als dem Tanach gerecht sind, die aber die Sachen ganz anders auslegen. Und wie wähle ich zwischen diese, ja, immer tentativ, weil wir waren nicht dabei, um zu sehen, wir haben kein Bild genommen, wie es ausgesehen hat vor 6000 Jahren oder so. Aber wenn ich mal sage, ich finde diese Antwort ist mehr überzeugend oder diese andere, dann komme ich eigentlich mit einer philosophischen Vorstellung. Vielleicht habe ich die philosophischen Argumente nicht ausgereift, ich habe sie nicht ausgedrückt. Ja? Aber ich habe eigentlich ein philosophisches Argument in meinem Kopf und deshalb liebe ich das oder das. Ich möchte dir was Rashi vorstellen. Was sagt Rashi? Rashi ist der Meinung, ein Cousin von mir und ich haben gleichzeitig, also unabhängig voneinander, dem gleichen Namen gegeben. Und der Grund ist sehr einfach, weil wir beide mit der IT-Branche irgendwie verbunden sind. Er viel intensiver als ich, aber wir sind beide darauf gekommen zu sagen, Rashi hat das Programmer's Model of Creation. Wie ein Computerprogrammeur. Was meine ich? Rashi sagt so, der liebe Gott hat eigentlich alles am Anfang erschaffen. Der liebe Gott braucht keine 6 Tage, um alles zu erschaffen. Der liebe Gott hat alles am Anfang erschaffen. Und warum gibt es dann in der Tora eine Erschaffung aus 6 Tagen? Der liebe Gott hat in diesen 6 Tagen nicht alles erschaffen. Es war schon erschaffen. Er hat die Dinge platziert. Jahrhundertelang haben Menschen nicht verstanden, was das heißt. Aber in der Moderne können wir uns eine Vorstellung machen. Und dann ist es sehr interessant, im zweiten Kapitel, ich werde mal darauf verweisen, im zweiten Kapitel gibt es den folgenden Vers. Ich lese ab dem 4. Vers des 2. Kapitels im Chumash. Eile toldot ha-shamayim va'aretz v'hi bar'am. Das ist die Geschichte des Himmels und der Erde, als sie erschaffen wurden. Biyom asot Hashem Elokim Eretz Shemayim, an dem Tage, als der ewige Gott Allmächtige Erde und Himmel erschaffen hat. Was ist die Geschichte? Wie entfaltet sich die Geschichte von Himmel und Erde an diesem Tage, wenn die Erschaffung vollendet ist? Alle Buschen des Feldes waren noch nicht auf Erden. Alle Grase, alles Grünes des Feldes ist noch nicht gewachsen. Warum? Der ewige Gott Allmächtige hat noch kein Regen auf Erden fallen lassen. Und es gibt keinen Mensch, um die Erde zu bearbeiten. Wer nachher nachliest, weil ich muss ja einen Platz räumen für den nächsten Shiur, wird sich daran erinnern, dass der Mensch am Ende des sechsten Tages erschaffen wurde. Die Pflanzen allerdings am dritten Tag. Übrigens, die Pflanzen wurden am dritten Tag geschaffen, als es noch keine Sonne gab. Den gab es erst ab dem vierten Tag. Und wir schmunzeln so, weil wir natürlich in unserem Kopf eine wissenschaftliche Logik haben. Ja? Es kann ja nichts wachsen ohne Licht. Das heißt nicht, dass es unvernünftig ist. Das heißt nur, dass wir das auslegen müssen. Wir müssen es versuchen zu verstehen. Ich gebe jetzt eine Erklärung, die von Rashi. Sagt Rashi auf diesen Punkt, was heißt, Adam ein la wurde der Adama. Es gibt keinen Menschen, um die Erde zu bearbeiten. Sagt Rashi, dass eigentlich Kilo im Tier, es gab noch keinen Regen. Ja, alles Grünes des Feldes ist noch nicht gewachsen. Sagt Rashi, Adai no Zamach ist noch nicht gewachsen. Am dritten Tag, als geschrieben ist, Atotze Haaretz, die Erde bringe fort alles Grünes. Loyazu, sie sind nicht herausgekommen. El al Petach Kachka Amdu, sie standen bei der Öffnung des Staubes der Erde. Gerade unter der Oberfläche gibt es alles, was nötig ist, um zu wachsen. Aber es wächst noch nichts. Warum? Kilo im Tier, denn der liebe Gott hat noch keinen Regen fallen lassen. Umata lo im Tier, sagt Rashi, warum ist kein Regen gefallen? Lefi, denn, she, Adam engla, wurde der Adama, es gibt noch keinen Mensch, um die Erde zu bearbeiten. Solange es keinen Mensch gab, gab es nichts. Alles war inert. Erst wenn der Mensch da ist, erst dann kann die Schöpfung in Gang getrieben werden. Sie wissen, wie man das am besten darstellt. Virtual Reality. Hat jemand den Matrix gesehen? Das ist ein Film vor 20 Jahren ungefähr rausgekommen. Ich weiß nicht mehr, welchem Jahr. Noch mehr als 20 Jahren. Keiner. Ja, zwei Personen haben den Matrix gesehen. Keine Ahnung. Drei Stunden. Langsam geben andere zu. Der Matrix in der Vorbereitungsphase haben dort die zwei Brüder, die den Film geschrieben haben, die sich mittlerweile nicht mehr als Brüder identifizieren, sondern als Schwester, oder einen davon, beide glaube ich. Aber diese zwei Brüder haben eigentlich ganz viel religiöse Literatur gelesen, Religionsphilosophie zur Schöpfung, und haben ganz viel davon reingearbeitet. Manchmal sogar sehr explizit. Die christliche Symbolik ist sehr explizit, aber es gibt auch ganz viel jüdische Gedanken, die hineingeflossen sind. Matrix stellt eine Welt dar, die eigentlich eine Simulation ist. Die meisten Menschen haben keine Ahnung, dass die reale Welt, in welcher sie leben, dass sie dort eigentlich unbewusst sind und dass alles in ihrem Kopf sich abspielt, die Welt, die sie wahrnehmen, in ihrem Kopf sich abspielt. Das ist eine ganz interessante Prämisse. Wie viele andere sehr erfolgreiche Filme kamen dann Teil 2 und Teil 3 und die Qualität geht dann nach unten, aber es gibt einen Zusammenhang. Also wer interessiert ist, in wie diese religionsphilosophischen Gedanken hineingeflossen sind, der kann ruhig alle drei sich anschauen. Es gibt auch einige Szenen, die nicht zu empfehlen sind, aber das ist jetzt der Matrix. Und wir kommen jetzt eben, Virtual Reality wäre schon in so eine Simulationskapsel hineingegangen, um eine Zeitreise zu machen. Es gibt hier Time Travel Wien oder statt auf eine Achterbahn zu gehen, so in einen virtuellen Achterbahn hineinzugehen. Da kann man sich eine ganze Welt hervorzaubern. Die Programmeure, die das geschrieben haben, haben sich sehr viel Mühe gegeben. Also es ist nicht, man kann nicht alles genau, also so machen. Wenn ein Baum abgebildet wird, wurde der Baum nicht als Teil des Endbildes kreiert meistens, sondern die höhere Qualität besteht daraus, insbesondere heute, wo man das in drei Dimensionen macht. Jemand hat ein Programm geschrieben, das heißt Baum. Und das Programm Baum schafft eine zwei- oder dreidimensionale Vorstellung mathematisch von einem Baum. Und ich kann dem Programm Baum ein paar Daten hineinfließen lassen, wie groß soll der Baum sein, wie viele Zweigen, was für eine Art, ja. Und dann lasse ich Programm Baum laufen und pups, ich habe ein Bild von einem Baum. Dann kann ich ein anderes Programm schreiben, das heißt Straße. Dann habe ich eine Straße und ich kann die Parameter geben, wie die Straße läuft und so habe ich eine Straße. Und ich bin zwar nie dort hineingestiegen in diese Videogame-Geschichte von den letzten 20, 30 Jahren, aber wie ich verstehe, gibt es ganz, ganz viele solche Simulationen. Ich habe einiges davon mitbekommen. Simulationen, die zunehmend mehr und mehr realistisch sind und das kann nur, weil man eben nicht vorher ein Fixbild hat, das man den Menschen zeigt, sondern es gibt Subroutinen heißt das. Das sind Einzelprogramme, die die einzelnen Elementen erschaffen. Und so sieht Rashi das eigentlich. Es gibt ein Programm, wenn ich das so sagen darf, weil Rashi natürlich nicht diese Terminologie verwendet hat, der heißt Sonne und ein Programm, der heißt, das Programm heißt Mond und ein Programm, das heißt Sterne und ein Programm heißt Erde und ein Programm heißt Wasser und ein Programm heißt Himmel und so weiter. Und der liebe Gott erschafft alles am ersten Tag. Dann entscheidet in 6 Tagen, zeigt Gott in 6 Tagen, was die Beziehungen zwischen den verschiedenen Dingen sind. Aber das Ganze funktioniert noch nicht. Es gibt noch nichts. Erst als der Mensch erschaffen wird und alle Programme geschrieben wurden und die Beziehung zwischen den verschiedenen Programmen festgelegt wurde, das ist dann der nächste Schritt. Wenn ich in so eine Simulationskapsel hineingehe und ich habe noch die 5 € oder 2 € nicht reingeschmissen, dann ist das Bildschirm blanko. Das Programm existiert allerdings. Sobald ich das Geld einschmeiße und man drückt mit dem Knopf, dann kommt das und fängt an zu leben. Das ist, was Rashi hier beschreibt. Am letzten Tag der Erschaffung, am Ende des oder gegen Ende des letzten Tages der Erschaffung, lässt Gott alles in Gang kommen. Es gibt den Mensch, jetzt kann es eine Natur geben, die eigentlich gedeiht und so weiter. Das ist die Art, wie Rashi das alles versteht. Das heißt, wir müssen uns Gott hier als auch gewaltige virtuelle Künstler vorstellen, der eine Welt erschaffen hat, die sehr alt aussieht und wo das alles tatsächlich so funktioniert. Also ich kann jetzt ein Datum im Programm eintun, minus 3 Millionen Jahren, minus 3 Milliarden Jahren und es produziert die entsprechenden Effekte, die man möchte, ja? Also das Ganze, die Wissenschaft ist 100% zuverlässig. Allerdings entspricht sie nicht die Fakten nach Rashi, sondern stellt sich Rashi vor, dass Gott alles inmitten irgendwann in Gang getrieben hat. Und die Schöpfungsgeschichte ist nicht die Geschichte von der Reihenfolge, in welcher sie erschaffen wurde. Es ist nicht die Geschichte, wie allmählich die Dinge in Gang gekommen sind, weil das geschah erst am Ende und die Erschaffung war ganz am Anfang. Sondern es ist die Geschichte der Beziehungen zwischen den Dingen. Und wenn Sie jetzt nach Hause gehen und Sie lesen oder nächsten gehen bis Schabbat oder am Schabbat die Schöpfungsgeschichte wieder lesen, dann können Sie das jetzt neu lesen. Es ist die Geschichte der Beziehungen. Das ist, wie Rashi das sieht. So, ich danke für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, das hat einen
Ich kann ja